Ich begrüße dich herzlich zur neuen Episode von Wortgeschehen, dem Podcast der Lebensartschule der Vineyard Speyer. Ich bin der Martin und es ist heiß draußen und ich habe gerade festgestellt, dass in meiner Nachbarschaft irgendein Handwerker unterwegs ist und auf der Straße irgendwas sägt und bohrt. Also falls ihr im Hintergrund irgendwelche Geräusche hört, dann ist das die Säge des Schreiners, der gerade eine Küche einbaut. Macht aber nichts. Mein Urlaub ist vorbei und vielleicht hast du noch Urlaub und hörst diese Episode jetzt irgendwo am Strand, in den Bergen oder wo auch immer. Wir sind mitten in einer kurzen Reihe über 1. Korinther 12 bis 14 und wir haben schon Kapitel 12 und 13 angeschaut. Und heute kommt eben Kapitel 14 dran und je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr bekomme ich die Überzeugung, dass es sinnvoll ist, diese drei Kapitel am Stück zu lesen und auch im Zusammenhang zu sehen. Wir werden gleich mal anfangen, aber ich finde auch als kurze Bemerkung vorneweg, ich finde gerade jetzt in Kapitel 14 kann man ein wenig feststellen, wie man selbst die Bibel liest und wie man sie anwendet bei diesem Kapitel, je nachdem nämlich zu welchen Ergebnissen man kommt. Und ich werde nachher nochmal kurz darauf Bezug nehmen. Aber ja, ist die Bibel für mich eine Art Gesetzbuch, in dem jeder Vers zu aller Zeit und in jeder Situation buchstäblich Wahrheit sagt und anzuwenden ist bis heute? Oder ist der Text eher anzuschauen im Zusammenhang, im Kontext, um zu verstehen, was für Prinzipien werden in der Bibel beschrieben? Und ihr kennt mich, ich bin eher auf der zweiten Seite, aber ihr werdet feststellen, dass man das alles natürlich auch anders sehen kann. Aber wir fangen mal an. Ich fange mal in 1. Korinther 14, 1 an und lese bis Vers 25. Strebt nach der Liebe, doch bemüht euch auch eifrig um die Geisteswirkungen, am meisten aber, dass ihr weissagt. Denn wer in Sprachen redet, der redet nicht für Menschen, sondern für Gott, denn niemand versteht es, sondern er redet Geheimnisse im Geist. Wer aber weissagt, der redet für Menschen, zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weissagt, erbaut die Gemeinde. Ich wünschte, dass ihr alle in Sprachen reden würdet, doch vielmehr aber, dass ihr weissagen würdet. Denn wer weissagt, ist größer, als wer in Sprachen redet. Es sei denn, dass er es auslegt, damit die Gemeinde Erbauung empfängt. Nun aber, ihr Brüder, wenn ich zu euch käme und in Sprachen redete, was würde ich euch nützen? Wenn ich nicht zu euch redete, sei es durch Offenbarung oder durch Erkenntnis oder durch Weissagen oder durch Lehre? Ist es doch ebenso mit den leblosen Instrumenten, die einen Laut von sich geben, sei es eine Flöte oder eine Harfe. Wenn sie nicht bestimmte Töne geben, wie kann man erkennen, was die Flöte oder auf der Harfe gespielt wird? Ebenso auch, wenn die Posaune einen undeutlichen Ton gibt, wer wird sich zum Kampf rüsten? So auch ihr, wenn ihr durch die Sprache nicht eine verständliche Rede gebt, wie kann man verstehen, was geredet wird? Denn ihr werdet in den Wind reden. Es gibt wohl mancherlei Arten von Stimmen in der Welt, und keine von ihnen ist ohne Laut. Wenn ich nun den Sinn des Lautes nicht kenne, so werde ich dem Redenden ein Fremder sein und der Redende für mich ein Fremder. Also auch ihr, da ihr eifrig nach Geisteswirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Darum, wer in einer Sprache redet, der bete, dass er es auch auslegen kann. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet zwar mein Geist, aber mein Verstand ist ohne Frucht. Wie soll es nun sein? Ich will mit dem Geist beten, ich will aber auch mit dem Verstand beten. Ich will mit dem Geist Lob singen, ich will aber auch mit dem Verstand Lob singen. Sonst, wenn du mit dem Geist den Lobpreis sprichst, wie soll der, welcher die Stelle des Unkundigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er nicht weiß, was du sagst? Du magst wohl schön Dank sagen, aber der andere wird nicht erbaut. Ich danke meinem Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Aber in der Gemeinde will ich lieber 5 Worte mit meinem Verstand reden, damit ich auch andere unterweise als 10.000 Worte in einer Sprache. Ihr Brüder, werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen und mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Wenn nun die ganze Gemeinde am selben Ort zusammenkäme und alle würden in Sprachen reden und es käme Unkundige oder Ungläubige herein, würden sie nicht sagen, dass ihr von Sinnen seid? Wenn aber alle weissagten und es käme ein Ungläubiger oder Unkundiger herein, so würde er von allen überführt, von allen erforscht. Und so würde das Verborgene seines Herzens offenbar, und so würde er auf sein Angesicht fallen und Gott anbeten und bekennen, dass Gott wahrhaftig in euch ist. So, dieser Abschnitt habe ich schon oft ausgelegt bekommen, selber darüber gesprochen. Und mir ist diesmal, als ich mich mehr mit diesem Thema beschäftigt habe, aufgefallen, oder noch mehr aufgefallen, wie eng dieses Kapitel über die Zungenrede mit Kapitel 13 und 12 zusammenhängt. Ich will noch mal kurz in Erinnerung rufen, was wir bis jetzt geredet haben. In Kapitel 12 greift Paulus das Thema Geistwirkungen auf. Und er spricht davon, dass der Geist auf verschiedene Art und Weisen in der Gemeinde wirkt, durch Weissagung, Zungenrede, Heilung und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Und dass es wichtig ist, dass diese Geistwirkungen da sind, dass man sich danach ausstreckt. Aber in Kapitel 12 sagt er auch, dass es nicht eine Wertung gibt von den Geistwirkungen oder von dem, was jemand tut oder hat, welche Aufgaben jemand hat, sondern es geht darum, als Gemeinde eins zu sein und ein Leib zu sein und der eine den anderen wertschätzt in dem, was er tut und welche Aufgaben er hat. Und dann schiebt er Kapitel 13 rein und sagt, sowieso bei den ganzen Geistwirkungen, die es gibt und die ihr habt, geht es sowieso darum, dass ihr Liebe habt. Ansonsten ist das alles nichts wert und unnütze. Und das Entscheidende ist, dass ihr als Gemeinde euch liebt und zusammensteht und euch ertragt und so weiter. Wir haben darüber gesprochen. Und dann fängt er an zu sagen, ja, strebt nach dieser Liebe, aber bemüht euch auch um die Geisteswirkungen. Also es geht nicht um ein Entweder-Oder, also ich habe Liebe, ich brauche den Geist nicht, oder ich habe den Geist und dann ist die Liebe nicht so wichtig, sondern er sagt, beides ist wichtig. Und dann kommt er überraschenderweise, finde ich zumindest, auf das Thema Zungenrede. Warum greift Paulus das Thema Zungenrede hier auf? Die Pfingstler wissen es natürlich, weil die sagen, naja, das ist das Wichtigste, deswegen greift er es auf und deswegen ist Zungenrede entscheidend. Kann man so sehen? Muss man aber nicht. Man könnte auch sagen, das ist ein Problem in Korinth, in der Gemeinde. Dieses Thema ist offensichtlich ein großes Thema. Offensichtlich findet ganz viel Zungenrede statt in Korinth. Und Paulus sagt, das ist zwar schön, dass ihr das habt, aber ihr habt ein Problem. Denn Zungenrede versteht niemand. Es ist eine Erbauung für einen selber, der Geist wirkt durch dich, aber es erbaut nicht die Gemeinde. Es ist interessant, dass er in Kapitel 14, Vers 3 über Weissagung spricht, also Prophezeiung, Weissagung, und er sagt, wer weissagt, der redet für Menschen, wozu? Zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Und in Kapitel 12 sagt er, also auch ihr, da ihr eifrig nach Geistwirkungen trachtet, strebt danach, dass ihr zur Erbauung der Gemeinde Überfluss habt. Also für Paulus ist das Entscheidende, und das haben wir ja in Kapitel 12 und in 13 herausgestellt, dass es in der Gemeinde Erbauung gibt, dass jeder Einzelne, der sich in der Gemeinde aufhält und sich zur Gemeinde zählt, einen Blick dafür hat, sein gegenüber seine Geschwister in der Gemeinde aufzuerbauen und zu trösten und zu ermahnen, zu ermuntern. Also es geht um diesen Gemeinschaftsaspekt. Das ganze Thema Zungenrede, das Paulus hier aufgreift, ist weniger eine Erklärung, was Zungenrede ist, sondern vielmehr geht es um die Gemeinde. Wie soll die Gemeinde zusammenleben? Wie soll die Atmosphäre innerhalb der Gemeinde sein? Und Paulus macht das durch verschiedene Bilder auch deutlich. Er sagt, wenn du einfach nur Zungenrede machst, dann bist du für die, die es hören, ein Fremder. Warum? Weil sie nicht verstehen, was du sagst. Das ist wie, wenn du im Ausland bist, wir haben gerade Urlaubszeit, wenn du, keine Ahnung, nach Spanien fliegst, aber kein Spanisch kennst, oder Frankreich oder Italien oder noch schlimmer nach Thailand oder irgendwelche Sprachen, die man überhaupt nicht kennt, dann fühlst du dich als Fremder, weil du mit niemandem reden kannst. Wenn du in China bist, kannst du nicht mal was lesen, weil alles in komischen Zeichen geschrieben ist. Deswegen sagt er, das ist nicht die Atmosphäre, die in der Gemeinde herrschen soll. Wir wollen uns verstehen. Das andere Bild sind Instrumente. Wenn Instrumente wild irgendwelche Töne spielen, gibt es keine Melodie. Man erkennt nur die Melodie ein oder man erkennt nur das Lied, wenn die Instrumente die Melodie in einer richtigen Ordnung spielen und man die Melodie kennt. Und genauso ist es mit der Sprache, mit dem Sprachenreden. Wenn es nicht ausgelegt wird, also nicht klar ist, was geredet wird, dann ist es Wind, sagt er, dann ist es in den Wind gesprochen. Es hilft nicht. Das finde ich eine krasse Aussage. Und es wird aber eben deutlich, dass es Paulus um die Gemeinschaft und die Gemeinde geht, nicht um die Geisteswirkungen. Das heißt, und das wird sehr, sehr deutlich in dem ganzen Kapitel, das heißt, dass die Geisteswirkungen nicht einen Selbstzweck haben. Das haben wir in Kapitel 13 und auch in Kapitel 12 auch schon gesagt. Das Wirken des Geistes in dir und durch dich ist nie zum Selbstzweck, dient nie dazu, dass es dir gut geht. Es dient nie dazu, dass du gut dastehst und dass du als geistlich betrachtet wirst. Es hat immer das Ziel, dass die Gemeinde, dein Umfeld auferbaut, getröstet, geheilt wird und eine Begegnung mit Gott hat. Das ist das Entscheidende. Wenn ich das nicht im Kopf habe, habe ich erstens keine Liebe und zweitens das Thema verfehlt. Ich finde einen weiteren Vers sehr interessant, der mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen ist. Und ich glaube, dass er ein bisschen ein Zentrum von diesem Kapitel ist und auch das Problem der Korinther deutlich macht. In Vers 20 steht, ihr Brüder werdet nicht Kinder im Verständnis, sondern in der Bosheit seid Unmündige. Im Verständnis aber werdet erwachsen. Das ist ein Vorwurf an die Gemeinde. Sie sollen im Verstehen, und zwar im Verstehen der geistlichen Prinzipien, nicht Kinder sein, also nicht Unmündige, nicht naiv und unerfahren, sondern im Umgang mit der Bosheit sollen sie Unmündige, unerfahren sein. Im Verständnis aber sollen sie erwachsen werden. Warum sagt das Paulus? Naja, weil offensichtlich in der Gemeinde von Korinth es gerade anders ist. Da sind sie sehr erwachsen, wenn es darum geht, dem anderen vorzuwerfen, was er alles falsch macht. Dem anderen zu sagen, du hast die falsche Theologie oder du folgst dem falschen Apostel, ich folge dem richtigen Apostel und so weiter und so fort. Das sind alles Themen, die in den ersten Kapiteln des Briefes angesprochen werden. Paulus sagt also, auch in dem Umgang im Gottesdienst, wie ihr die Zungenrede verwendet, wird deutlich, dass ihr lieblos seid miteinander, dass ihr euch übereinander erhebt und dass ihr nicht Gemeinschaft habt miteinander. Deswegen werdet endlich erwachsen, wenn es um das Verstehen der Geistlichkeit und der Gemeinde geht. In den letzten Versen von dem Abschnitt scheint Paulus ein wenig widersprüchlich zu sein oder zu werden. Und ich habe da früher öfters mal drüber nachgedacht und mir ist jetzt was aufgefallen. Er sagt nämlich dann, im Gesetz steht geschrieben, ich will mit fremden Sprachen, mit fremden Lippen zu diesem Volk reden, aber auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Darum dienen die Sprachen als ein Zeichen, und zwar nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Und die Weissagung aber ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und dann beschreibt er, wenn ein Ungläubiger kommt und ihr alle in Sprachen redet, dann wird er sagen, ihr seid doch verrückt. Deswegen soll er weissagen, damit er überführt wird. Wenn man das oberflächlich liest, empfindet man da einen Widerspruch. Ja, was jetzt? Für was sind jetzt die, ist jetzt die Sprache ein Zeichen? Ich dachte, es ist ein Zeichen für die Ungläubigen. Und jetzt sagst du gerade, nee, es ist kein Zeichen für die Ungläubigen, sondern sie werden denken, wir sind bescheuert. Man löst das Problem, wenn man den Vers, den er zitiert aus dem Alten Testament, im Kontext liest. Ich habe euch das schon oft gesagt, wenn im Neuen Testament ein Vers aus dem Alten Testament zitiert wird, ist es immer hilfreich, das ganze Kapitel oder den Zusammenhang von diesem Vers zu lesen, weil derjenige, der den Vers zitiert, hat diesen Zusammenhang im Kopf. So, und Paulus weiß, dass in diesem Zusammenhang, das ist Jesaja 28, der Vers für eine ganz bestimmte Sache steht. Da geht es nämlich darum, dass Gott durch die Propheten und Priester oder wie auch immer, also durch seine Boten, dem Volk klare Botschaft gegeben hat und gesagt hat, kehrt um, ansonsten kommt das Gericht. Wenn ihr nicht meine Gebote haltet, wenn ihr nicht eure Götzen verwerft und euch wieder mir zuwendet, dann wird das Gericht kommen. Das ist die klare Botschaft. Aber das Volk will nicht, es nimmt diese Botschaft nicht an. Und dann sagt er, deswegen werde ich mit fremder Sprache, mit stammelnden Lippen, das steht da eigentlich wörtlich, und fremder Zunge, werde ich zu euch reden. Dann werdet ihr zwar immer noch nicht verstehen wollen, aber dann werdet ihr es spüren. Warum? Was ist der Zusammenhang? Die fremden Völker, damals Assyrien oder eben dann später Babylon, die haben das Land Israel erobert und dann haben sie eben die Israeliten dann eine fremde Sprache gehört. Und dann haben sie zwar immer noch nicht verstanden, was die gesagt haben, aber sie haben die Botschaft Gottes verstanden, weil sie es gespürt haben. Sie haben nämlich das Gericht gespürt. So, also der Vers, den Paulus hier zitiert, zeigt letztendlich ein Prinzip, nämlich, dass der Ungläubige und der keine Ahnung hat oder auch nicht will, Gott kennenlernen, keine Ahnung von Gott hat, der wird auf die Zungenrede auch nicht reagieren, so wie das Volk damals. Das heißt, er wird sagen, ihr seid ja wahnsinnig, ihr seid ja verrückt, und er wird sich auch da nicht bekehren oder sich Gott zuwenden. Deswegen ist das eher ein Zeichen des Gerichts für die Heiden oder für die Ungläubigen, weil sie eben das Übernatürliche nicht wahrnehmen und eben Gott nicht begegnen durch die Zungenrede. Es ist also ein Zeichen für sie, dass sie nicht nach Gott suchen und nicht das Übernatürliche anerkennen. Prophetien dagegen verstehen sie, und wenn ihnen eben ihre Sünden oder was auch immer gesagt werden von Leuten, die sie gar nicht kennen, dann werden sie sagen, Moment, woher weißt du das? Und sie werden überführt werden und werden feststellen, dass hier etwas Übernatürliches stattfindet und sie werden sich unter Umständen bekehren. So, das ist der Gedanke und der Zusammenhang, den Paulus hier erwähnt. Das heißt, Zungenrede ist kein Zeichen, dass hier Gott ist für die Ungläubigen, sondern es ist eher ein Zeichen, das zeigt, dass die Ungläubigen Gott nicht kennen und auch ihm nicht begegnen wollen. Und Prophetie und Weissagung hat eben die Chance, einen Menschen, der keine Beziehung zu Gott hat, zu überführen, ihn in die Nähe Gottes zu bringen und ihm die Chance zu geben, diesem Gott zu begegnen, der durch Menschen Dinge offenbart in seinem Leben, die nur er vielleicht weiß und sonst niemand. Und dann spürt er, dass hier die Gegenwart Gottes da ist. So, das ist der Zusammenhang. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Und ihr könnt gerne mal Jesaja 28 lesen, in dem Zusammenhang und mit diesem Blick. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil dieses Kapitels. Und ich fange mal an, ab Vers 26 zu lesen. Wie ist es nun, ihr Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, so hat jeder von euch etwas, einen Psalm, eine Lehre, eine Sprachenrede, eine Offenbarung, eine Auslegung. Alles lass zur Erbauung geschehen. Wenn jemand in einer Sprache reden will, so soll es zwei, höchstens drei sein und der Reihe nach, und einer soll es auslegen. Ist aber kein Ausleger da, so schweige er in der Gemeinde. Er mag aber für sich selbst und für Gott reden. Propheten aber sollen zwei oder drei reden, und die anderen sollen es beurteilen. Wenn aber einem anderen, der da sitzt, eine Offenbarung zuteil wird, so soll der Erste schweigen. Denn ihr könnt alle einer nach dem anderen weissagen, damit alle lernen und alle ermahnt werden. Und die Geister der Propheten sind den Propheten untertan. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens, wie in allen Gemeinden der Heiligen. Eure Frauen sollen in der Gemeinde schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Oder ist von euch das Wort Gottes ausgegangen? Oder ist es zu euch allein gekommen? Wenn jemand glaubt, ein Prophet zu sein oder geistig, der erkenne, dass die Dinge, die ich euch schreibe, Gebote des Herrn sind. Wenn es aber jemand missachten will, der missachte es. Also, ihr Brüder, strebt danach zu weissagen, und das Reden in Sprachen verhindert nicht. Lasst alles anständig und ordentlich zugehen. So, um was geht's Paulus hier? Paulus geht's hier, das finde ich, ist schon offensichtlich, um den Gottesdienst. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass er die ganze Zeit über die Gemeinde spricht und wie der Umgang miteinander in der Gemeinde sein soll. Und jetzt geht er ganz speziell auf den Gottesdienst, also auf die Versammlung ein. Was soll geschehen, wenn die Gemeinde sich trifft? Und wenn man hinschaut und genau zuhört, dann geht es hier um Ordentlichkeit. Offensichtlich, das ist zumindest das, was man denkt, warum Paulus das schreiben muss, offensichtlich waren die Gottesdiensten und die Versammlungen der Korinther ein Chaos, ein Durcheinander. Jeder hat durcheinander gesprochen, hat nicht aufeinander gehört, das haben mehrere Leute gleichzeitig geredet. Warum das alles? Das bleibt natürlich spekulativ, aber ich glaube, das hat auch mit der Supergeistigkeit dieser Gemeinde zu tun und mit der Sicht, was Geistlichkeit bedeutet. Sie haben nämlich ihre Geistwirkungen, ihr Wirken, das, was sie erlebt haben, was der Heilige Geist durch sie getan hat, als wahrscheinlich identitätsgebend gesehen. Und deswegen hat jeder gemeint, er muss zeigen, was er jetzt alles empfangen hat, was er alles kann, was er alles weiß. Und wenn er jetzt vom Geist was bekommt, dann ist es doch klar, dass alle anderen in Ehrfurcht ihm zuhören. Und wenn das halt mehrere dieser Haltung haben, dann reden die halt gleichzeitig. Und Paulus sagt, so läuft's nicht. Jeder hat irgendwas, weil alle sind mit dem Geist begabt. Das heißt, wenn er zusammenkommt, soll jeder irgendwas haben. Aber der entscheidende Punkt ist, nacheinander und nicht zu viele. Auch hier wieder das Thema der Sprachenrede nur dann, wenn es ausgelegt wird. Das heißt, es ist ihm wichtig, dass im Gottesdienst verständlich geredet wird, dass Menschen verstehen, was gesagt wird und nicht nur Geistigkeit spüren. So, und dann kommt er eben auf die Weissagung und die Prophetien. Auch das finde ich interessant. Das heißt, die Propheten sollen aufstehen und sollen das sagen, was sie haben. Wenn aber einer, der sitzt, eine neue Offenbarung bekommt, dann soll der Erste, der gerade da ist oder gerade angefangen hat, schweigen, sich hinsetzen und dem anderen zuhören. Auch hier eine Reihenfolge und eine Klarheit und auch nicht durcheinander. Und dann kommen diese komischen Verse, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. So, und ich habe gerade vorher gesagt, an diesen Versen oder grundsätzlich auch an dem ganzen Kapitel zeigt sich, was ist mein Verständnis von der Bibel. Wenn ich denke, dass jeder Vers in der Bibel ein Reden Gottes ist, das für alle Ewigkeit, zu jeder Zeit bis heute gilt, dann steht da, die Frauen sollen in der Gemeinde schweigen. Es ist ihnen nicht gestattet zu reden. Das steht wörtlich da. Okay, das hat Paulus oder der Heilige Geist durch Paulus gesagt. Das gilt also, das hat er grundsätzlich ausgesprochen. Frauen haben also in der Gemeinde zu schweigen und nichts zu sagen. kann man so sehen. Das Problem ist nur, oder was heißt das Problem, wenn ich die Bibel so lese, was mache ich dann mit Kapitel 11, Vers 5, wo steht, jede Frau, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. So, das heißt, in Kapitel 11 geht Paulus davon aus, dass Frauen beten und weissagen. Naja, wenn sie, du kannst ja sagen, ja klar, können sie ja zu Hause. Naja, super, aber dann brauchen sie auch kein Kopftuch tragen, weil es geht ja da auch um die Gemeinde. Das heißt, offensichtlich dürfen Frauen und haben es auch gemacht, im Gottesdienst gebetet und geweissagt. Also kann Paulus hier nicht meinen, die Frauen sollen in der Gemeinde grundsätzlich schweigen und nichts sagen. Zum Beispiel auch, das ist nur so ein Nebenaspekt, Philippus, der einer der sieben Diakone war, von dem wird gesagt, dass er sieben Töchter hatte, die alle Prophetinnen waren und geweissagt haben. Naja, wenn die in der Gemeinde ihre Weissagung, ihre Prophetie nicht sagen durften, dann ist das ja alles für die Katz. Also das ist schon mal, finde ich, sinnlos, es so zu denken. Das heißt, Paulus meint hier nicht und kann hier nicht meinen, dass Frauen in der Gemeinde nichts sagen sollen, sondern nur schweigen sollen. Es geht also um etwas anderes. Schweigen übrigens kommt in diesem Kapitel immer wieder mal vor, auch ein Prophet soll schweigen, wenn ein anderer aufsteht. Das heißt, dieses Schweigen in dem Kapitel hat mehr was mit Ordnung zu tun und mit Reihenfolge und hat mehr einen Aspekt. Schweigen bedeutet eben nicht Durcheinander und nicht Chaos. Das könnte also ein Hinweis darauf sein, dass Frauen, vielleicht gerade weil sie damals nicht so gebildet waren, ganz viel Fragen hatten, steht ja auch da, wenn sie etwas lernen wollen, sollen sie daheim ihre Männer fragen. Das heißt, sie hatten ganz viel Fragen, weil sie zum ersten Mal in ihrem Leben in der Gesellschaft waren oder in einer Gruppe waren, wo sie ernst genommen wurden und wo sie gelehrt wurden und wo sie einfach ja, weiterentwickelt wurden in ihrem Denken und ihrer Sicht der Dinge. In der Gesellschaft damals bei den Römern waren Frauen eben nicht so sehr gebildet und auch nicht wirklich als Menschen gesehen, die auf der gleichen Ebene wie Männer stehen, sondern die hatten kein Wahlrecht. Könnten wir jetzt tiefer reingehen, ist nicht so wichtig. Ich will es nur deutlich machen, die Frauen wurden in der christlichen Gemeinde gewertschätzt und hochgehoben im Gegensatz zu der zu ihrem Umfeld. Und das hat vielleicht dazu geführt, dass sie eben im Gottesdienst viel gefragt haben. Und Paulus sagt, lass doch dieses Chaos. Es kann doch nicht sein, dass alle durcheinander reden, dass da dazwischen geredet wird, weil eine Frage ist, lasst sie zu Hause lernen, damit die Gemeinde oder der Gottesdienst eben in Ordnung läuft oder im Frieden läuft. Also Gott ist kein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Das macht deutlich, dass in dieser Gemeinde sehr viel Unfrieden war. Und diese Unordnung im Gottesdienst hat deutlich gemacht, dass sie eben im Unfrieden miteinander waren. Und es soll anständig und ordentlich zugehen. Einer nach dem anderen mit Respekt einander zuhören, ernst nehmen und im Frieden miteinander handeln. Das ist das, was Paulus hier sagt. Und nochmal, das Thema Frauen im Neuen Testament wird aus meiner Sicht oder wurde aus meiner Sicht ganz oft falsch gesehen und in manchen Gemeinden wird es auch immer noch so gesehen, weil ich glaube, dass im Neuen Testament genau das Gegenteil beschrieben wird von dem, was oft in manchen Gemeinden heutzutage oder auch in der Vergangenheit daraus gemacht wurde. Frauen müssen sich unterordnen, müssen schweigen, dürfen nicht leiden und so weiter. Das Gegenteil ist im Neuen Testament der Fall. Frauen werden aus ihrer niedrigen Stellung erhoben, hochgehoben. Sie werden auf die gleiche Stellung wie der Mann gesetzt. Es wird Gleichheit gelebt. Und Paulus hat in den Stellen, wo er über die Frauen redet, kein Anti-Frauen-Denken und er muss die Frauen klein halten, sondern im Gegenteil, er braucht oder er möchte das einordnen, was da gerade passiert. Man muss sich vorstellen, wenn ein Pendel in einem Extrem war und dann Veränderung kommt, dann schlägt das Pendel gerne über die Mitte hinaus in die andere Richtung. Und ich glaube, dass Paulus genau diese Gefahr sieht und vielleicht gerade bei den Korinthern ist es vielleicht auch so passiert, dass eben die Frauen, die lange nichts sagen durften, die nicht gelehrt wurden, die einfach nicht ernst genommen wurden, jetzt in eine Stellung kommen, wo sie ernst genommen werden, wo sie gelehrt werden und sie jetzt das einfach nutzen zu jeder Zeit und auch zur Unzeit. Und Paulus sagt, hey Frauen, ihr dürft lernen, ihr sollt lernen und wir möchten auch, dass ihr lernt und dass ihr wie die Männer Verständnis bekommt in verschiedenen Dingen, aber bitte in einer Form, die ordentlich ist und die nicht durch Chaos bringt und die nicht durcheinander bringt, sondern die auch da mit Respekt und Liebe und Ordnung und Frieden stattfindet. So wie das ganze Thema in den letzten Kapiteln, die wir angeschaut haben, wo es darum geht, die Gemeinde soll in Liebe, in Wertschätzung, in Respekt, in Ordnung miteinander umgehen und nicht in Selbstsucht, Egoismus und lass mich nach vorne, weil ich bin toll oder ich will jetzt was wissen oder was auch immer, sondern die Liebe ist das Zentrum und deswegen sagt das Paulus hier. Das ist zumindest mein Verständnis und das macht für mich, wie gesagt, absolut Sinn, wenn ich die Kapitel in dem Zusammenhang lese. Soweit mal zu diesen Kapiteln. Ich hoffe, es hat euch was geholfen, darüber nachzudenken und ich wünsche euch jetzt einfach noch eine gute Woche und bis zum nächsten Mal, euer Martin.